Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute euer Schaffner. Frisch zurück aus England heiße ich euch hier auf eurer Lieblingspodcast-Plattform recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn wir heute über die beste Stadt der Welt sprechen. London wurde nämlich jüngst und schon zum 11. Mal in Folge zur besten Stadt der Welt gekürt und ich denke, wir Potterheads können da nur wissend mit dem Kopf nicken. Aus diesem Anlass und weil ich mich nun selbst gerade 5 Tage in Englands Hauptstadt aufgehalten habe, ist es an der Zeit, unseren Stadtspaziergang aus Folge 11 fortzusetzen. Wir finden uns heute zunächst einmal an der Filmlocation des tropfenden Kessels in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wieder. Dann spazieren wir zur Millennium Bridge und suchen am anderen Ufer der Themse nach der Wendeltreppe, die zu Professor Trelawneys Klassenzimmer führt, sowie nach Gringotts, der Zaubererbank. Auf welche Probleme wir dabei treffen können, möchte ich euch heute auch erzählen. Also zieht euch einen Tarnumhang über, vielleicht können wir uns so ja in die Verliese der Zaubererbank schleichen. Ja, nun, ich hatte es ja eben kurz gesagt, ich bin selbst gerade frisch zurück aus London. Und zwar war ich vom Samstag vor Toten Sonntag bis zum Mittwoch darauf in London und habe mich dort zusammen mit meiner Mama aufgehalten. Und es war ein wunderschöner Kurzurlaub, natürlich so ein bisschen thematisch an Weihnachten angelehnt und natürlich wie immer auch an die Potter Places, die uns währenddessen über den Weg gelaufen sind. Das war jetzt mein 8. Besuch in London. Und it never gets old, I tell you. Es ist eine wunderschöne Stadt und sie ist immer wieder schön und man kann sich auch immer wieder, also natürlich möchte man auch mal was Neues sehen, aber es ist einfach unheimlich schön, auch zu den altbekannten Plätzen zurückzukehren, weil die einem ein so wunderbares Gefühl vermitteln und ich liebe die Architektur in der Stadt. Ich glaube, das ist hier in einigen Folgen schon rausgekommen und es ist einfach immer wieder toll, dort zu sein. Natürlich muss man dazu sagen, ich habe einen Freund, der immer meint, oh ja, London ist schon schön, aber es ist auch wirklich voll. Und ich muss sagen, eine lange Zeit lang dachte ich immer so, ja gut, aber Berlin ist auch voll, so, ne? Und ich muss sagen, jetzt bei diesem Besuch im November, und alle haben gesagt, fliegt im November und nicht im Dezember, weil dann ist es in London noch nicht so voll von den Weihnachtstouristen. Ich sag mal so, ich möchte nicht wissen, wie es im Dezember aussieht, denn es war proppevoll. Also es gab wirklich Momente und Orte, an denen man dachte, okay, wir schieben uns jetzt hier aneinander vorbei. Das war nicht so angenehm. Also letztendlich muss ich ihm da wirklich jetzt nach diesem Urlaub zustimmen. Die Stadt ist voll. Sie ist wirklich voll. Voll mit Menschen. Aber ich kann die Menschen verstehen, die alle dorthin kommen wollen, weil es eben so wunderschön ist. Ja. Und von daher, wie gesagt, mein 8. Besuch dort. Es war auch mein 4. Mal in der Harry Potter Studio Tour in Leavesden. Darauf möchte ich heute gar nicht näher eingehen. Also es wird am Rande mal kurz Erwähnung finden, aber letztendlich bekommt ihr dazu die Abschlussfolge, die Jahresabschlussfolge am 29.12., wenn ich richtig im Kalender geschaut habe, also auf jeden Fall der Montag in 4 Wochen. Da werde ich euch erzählen von der Studiotour und wenn ihr Lust habt, euch da ein bisschen teasern zu lassen, dann hört doch auf jeden Fall rein. Es wird Spoiler geben, aber ich werde euch da auch ein paar Tipps geben, was die Anreise angeht, was die Kosten betragen. Und naja, das soll aber wie gesagt jetzt nicht das Thema sein, das wollte ich euch nur schon mal kurz sagen. Ansonsten London. Wir wissen ja, London ist das Harry Potter Mekka in Großbritannien. Es ist die größte Dichte an Harry Potter Drehorten dort vor Ort. Und jetzt möchte ich euch nochmal den kleinen Hinweis geben, falls ihr hier mal querbeet eingeschaltet habt, den Podcast vielleicht noch gar nicht kennt oder noch nicht alle Folgen gehört habt, dann kann ich euch empfehlen, bevor ihr diese Folge hier hört, Schaltet doch nochmal kurz aus oder auf Pause und klickt euch ein paar Folgen zurück. Und zwar in Folge 11 sind wir mit einem Stadtspaziergang durch London gestartet. Und es lohnt sich wirklich, die Folgen hintereinander anzuhören, wenn man diesem Spaziergang folgen möchte. Denn wir setzen dort genau wieder an. Und um es ganz genau zu nehmen, könnt ihr dann natürlich auch nochmal in Folge 1 reinhören. Da bin ich ja damals gestartet mit dem Bahnhof King's Cross und dem Gleis 9¾. Und das könntet ihr euch sehr gerne nochmal anhören in Bezug dann eben auch auf Folge 11, wo wir nämlich am Bahnhof King's Cross starten. Wir sind dann weiter zum Grimald Place gegangen. Wir waren beim Eingang vom Tropfenden Kessel in Harry Potter und der Stein der Weisen und sind dann weiter zum Monument, was mit dem großen Feuer von London zu tun hat. Das, wie gesagt, erzähle ich alles in Folge 11, hört da auf jeden Fall rein. Links und rechts des Weges habe ich auch mal so ein paar kleine Hinweise auch außerhalb von Harry Potter gegeben. Also genau, wenn ihr Lust habt, schaltet in Folge 11 rein. Wenn ihr sie gehört habt, dann können wir hier jetzt natürlich einfach direkt weitermachen. Denn wenn ihr euch erinnert, es war so, wir sind in Folge 11 über die London Bridge gegangen und vor uns erstreckte sich dann The Borough, dieser große Bezirk. Und wir standen dann quasi schon mitten auf einem Markt, der wieder sehr viel Harry Potter Bezug hat. Und zwar ist das der Borough Market. Im Herzen von London wird es gesagt, ich meine, ich muss immer sagen, was ist das Herz von London? Ne? Wurde ich in den letzten Tagen auch öfter gefragt, wo ist denn das Stadtzentrum? Ich finde, das ist ganz schwer zu definieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine persönliche Ansichtssache von mir ist, aber es gibt ja so viele Zentren innerhalb der Stadt, ob es nun das große Theaterviertel ist, der Bereich um die Tower Bridge oder eben South Bank, das sind alles total zentrale Teile der Stadt, die doch gewisserweise schon ein Stückchen auseinanderliegen, obwohl ich wieder sagen muss, auch nach diesem Urlaub jetzt, das Londoner U-Bahn-System, großartig. Großartig habe ich in Deutschland so noch in keiner Stadt erlebt, so ausgeklügelt, so zügig vor allem, so schnell wie diese Züge unterwegs sind, Wahnsinn. Also kann ich nur empfehlen, in London auch sehr viel mit der U-Bahn zu machen. Es lässt sich da auch ganz viel erlaufen. Auch das ist wunderbar. Aber die Stadt ist schon groß. Und wie schnell man in London mit der U-Bahn von A nach B kommt, ist wirklich erstaunlich. Gut, aber wir wollten jetzt wieder ansetzen bei dem Borough Market. Da hatte ich ja gerade kurz, bin ich gerade kurz abgeschweift. Also der Borough Market, wie gesagt, im Herzen von London, liegt dieser größtenteils überdachte Markt mit Ständen, die frische Lebensmittel, Streetfood und auch viel anderes zum Verkauf anbieten. Und der Markt wird quasi umrahmt durch viele kleine Läden und auch Restaurants. Also Essen, wer Lust hat, außerhalb zu essen, in Restaurants oder eben Streetfood, der ist auf diesem Borough Market wirklich genau richtig. Ich weiß, es gibt Stimmen, die sagen, dass der Markt ein bisschen überschätzt ist, ein bisschen überlaufen, überteuert, aber es ist wirklich schön, sich da aufzuhalten. Und wenn man diese Marktstände erleben möchte, dann muss man so ein bisschen nach den Öffnungszeiten schauen. Die sind aber auch recht lang. Also die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr. Am Samstag 9 bis 17 Uhr und sonntags hat er jetzt auch geöffnet, das erst seit 2021. Da ist der Markt von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es ist Londons ältester Lebensmittelmarkt mit den Wurzeln im 13. Jahrhundert tatsächlich schon. So wie er jetzt ist oder an dieser Stelle, wo er jetzt steht, nämlich unter den Bahngleisen, existiert der Markt bereits seit 1756. Also ja, schon ziemlich viele Jahre an diesem Standort. Und wie gesagt, ein Besuch lohnt sich wirklich auch außerhalb der Harry Potter Thematik. Und ich würde auch behaupten, selbst dann, wenn man sagt, man isst nicht so gerne Streetfood, also ich bin da ja auch mit meinem Reizdarm immer so ein bisschen, Streetfood könnte potenziell gefährlich sein. Aber wie gesagt, es gibt da auch jede Menge andere Sachen. Und was ich da mal gemacht habe, das ist auch eine kleine lustige Geschichte am Rande. Ich war da, ich glaube, letztes Jahr im Sommer mit meinen Freunden, die keine Potterheads sind. Und wir waren auf dem Markt und sind da so ein bisschen lang geschlendert. Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, Lavendel, beste Pflanze überhaupt. Und es gab da Lavendelbrause zu kaufen und natürlich konnte ich daran nicht vorbeigehen. Und jetzt bei meinen Recherchen, also ich recherchiere ja für die Folgen auch in meinen Fotos manchmal und schaue, was kann ich danach auf Instagram posten. Und da hatte ich die Straße eingegeben, über die ich euch gleich noch ein bisschen was erzähle, in meiner Fotosuche. Und auf einmal ploppte dieses Bild auf und ich musste feststellen, dass durch den größten Zufall überhaupt, es war mir tatsächlich letztes Jahr im Sommer noch nicht bewusst, existiert ein Foto von mir mit der Lavendelbrause in der Hand und im Hintergrund ist dieser Harry Potter Drehort, über den ich jetzt sprechen möchte. Das war, ja, Also auf der ganzen Fläche des Borough-Marktes, wo ich mich hätte fotografieren können, war es zufällig mit dem Harry Potter-Drehort im Hintergrund. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich den nämlich explizit aufgesucht habe, diesen Ort, und ihn gefunden habe und auch jetzt im Winter fotografieren wollte. Also lustig, das Foto werde ich euch auf jeden Fall bei Instagram auch präsentieren. Wie auch immer, der Borough Market war also in der Szene zu sehen oder zumindest dieser Rand, dieser Teil des Borough Markets, in der Szene, in der der fahrende Ritter Harry nach seiner Flucht von den Dursleys absetzt. Harry läuft dort im tropfenden Kessel dann den Zaubereiminister in die Arme, beziehungsweise er wird aus dem Bus komplimentiert von Tom, dem Barkeeper. Und man muss sagen, what happened? Was ist mit Tom passiert? Ich denke, jedem ist diese Frage aufgetaucht, als er sich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angesehen hat. Ist ein komplett anderer Mann, komplett anderes, ja, Benehmen auch, ein anderer Charakter. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, als in den ersten beiden Teilen, wo das so ein gemütlicher, älterer Herr ist und hier ist er irgendwie, ja, so eine kleine, crazy Person. Ich weiß nicht, was, also, what happened, ist meine Frage. Egal, auf jeden Fall, das also die Szene, in der der Barmann Tom ihn in Empfang nimmt. Und dann ist ja auch eine ganz absurde Geschichte, dass quasi der fahrende Ritter ist ja ganz schnell eingefahren und es ging dieses Auto geditscht und diese, ich denke mal, Alarmanlage geht los. Und letztendlich sehen wir ja als kleiner wahrscheinlich Gag, dass Tom dann aus seiner Tasche den Autoschlüssel kramt und darauf drückt, damit das Auto aufhört zu piepen. Stellt sich mir als Potterhand natürlich ganz viele Fragen. Also warum benutzt er Technik? Warum benutzt er ein Auto? Wieso gehört Tom dieses Auto? Es ist absurd. Und man merkt an dieser Stelle schon ganz bewusst, dass Alfonso Cuarón, der Regisseur in Teil 3, offensichtlich ganz viel anders machen wollte. Ich erinnere nur an den Blaufilter, der sich durch den ganzen Film zieht, wo ich mich auch noch bis heute frage, warum? Warum? Ich muss sagen, ich bin natürlich relativ scharf in meiner Kritik, weil Harry Potter und der Gefangene von Azkaban mein Lieblingsbuch ist. Natürlich ist es klar, dass man für mich da sehr viel verkehrt machen kann. Ich finde von der Umsetzung insgesamt aber wirklich ein guter Film. Da habe ich mehr Kritik an späteren Filmen. Aber es gibt so einige Sachen, wo ich denke, okay, was war jetzt der Hintergrund dafür, verstehe ich nicht ganz. Egal, also es ist auf jeden Fall diese Szene und wir merken, der Herr Cuarón wollte vieles anders machen. Und so eben auch den Drehort für den Eingang zum Tropfenden Kessel, den hat er nämlich neu gewählt. Denn in Folge 11 habe ich euch den Eingang vom Tropfenden Kessel ja noch im Leadenhall Market beschrieben. Falls ihr euch noch erinnert, da wo Hagrid und Harry hineingegangen sind, kurz nachdem Harry erfahren hat, dass er überhaupt ein Zauberer ist, da gehen sie im Leadenhall Market durch diese Tür in den Tropfenden Kessel. Und hier ist es jetzt eben im Borough Market und zwar in der Stony Street Number 7A. Und wenn wir dort im Winter hingehen, um nach diesem Drehort zu suchen, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann müssen wir wirklich genau hinschauen. Denn anstelle des Tropfenden Kessels, der da natürlich nie war, ich glaube früher war sogar ein Blumenladen da oder so, gibt es jetzt einen mexikanischen Imbiss, El Pastor oder so. Ich kenne mich nicht ganz aus mit Spanisch, also eigentlich gar nicht. Und dieser mexikanische Imbiss hat direkt vor dem Laden, also dort, wo die Szene gedreht wurde, zwei geschlossene Pavillons aufgebaut, um auch bei schlechter Witterung draußen Bedienung anbieten zu können. Ich habe nochmal auf dem Foto, von dem ich vorhin sprach, mit der Lavendelbrause geschaut. Tatsächlich standen auch im Sommer diese Pavillons da, da waren die nur nicht geschlossen, die Seitenwände. Also der Eingang ist relativ verbaut, wenn wir da wirklich einen Blick drauf erhaschen wollen. Es sieht also nie wirklich so aus, wie wir es im Film sehen. Aber man kann es auf jeden Fall erahnen, wenn man eben Stony Street Number 7A eingibt in sein Navigationsgerät. Es gibt auch unterschiedliche Angaben zum Drehort der Innenaufnahmen. Wir sehen ja Harry auch im tropfenden Kessel, wie er aus dem Fenster schaut. Und wir sehen in dieser Einstellung tatsächlich, dass Harry über die Dächer des Borough Markets blickt. Also da hat man so ein bisschen die Kontinuität gewahrt. Es fährt auch ein Zug vorbei. Auch das ist logisch, weil, wie gesagt, der Borough Market ja unter den Bahngleisen liegt. Also dieser Zug kann auf jeden Fall dort vorbeifahren aus der Einstellung und Perspektive, wie Harry auf die Dächer blickt. Und wir sehen auch die Southwark Cathedral im Hintergrund, die den Markt zur einen Seite begrenzt. Wo genau diese Szene gefilmt wurde, Also ich habe in einigen Quellen gefunden, dass es wohl im Pub The Market Porter gefilmt wurde, aber letztendlich gibt es dazu keine ganz feste, aussagekräftige Quelle. Zumindest habe ich keine gefunden. Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr mir gerne nochmal Bescheid sagen. Dann noch ein kleiner Funfact am Rande. Wenn wir die Route des fahrenden Ritters betrachten, und ich will da gar nicht zu detailliert drauf eingehen, denn es werden tatsächlich ja einige Landmarks gecrossed, sage ich jetzt mal. Also wir kommen an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei. Das Einzige, was mir jetzt gerade explizit ins Auge gefallen ist, dass der fahrende Ritter die Lambeth Bridge überquert. Das ist diese mit den roten geschwungenen Bögen. Insofern auch ein Harry Potter Drehort. Da könnt ihr auf jeden Fall mal hingehen. Dort wurde diese Szene gedreht, in der der fahrende Ritter sich durch diese beiden Doppeldeckerbusse quetscht. So, was jetzt so lustig daran ist, ist, dass die Houses of Parliament offensichtlich auf der angesteuerten Uferseite liegen. Also wir fahren in Richtung der Houses of Parliament mit dem fahrenden Ritter. Kurz danach biegt der Bus dann in eine Gasse mit der Kneipe ein, also mit angeblich dem tropfenden Kessel. Und tatsächlich befinden wir uns auf der ganz falschen Seite der Themse. Denn der Borough Market und somit auch der Eingang vom tropfenden Kessel liegt ja in Southwark. Also sind wir quasi mit dem fahrenden Ritter in die falsche Richtung gefahren. Und das merken wir, wenn wir uns die ganze Route im Film einmal anschauen. Der startet in Leaveston tatsächlich bei den Studios, dieser Bus, weil da ist ein Kreisel, an dem gefilmt wurde. Und dann geht das weiter wild durch die Stadt. Und die Route macht absolut keinen Sinn. Aber da müssen wir jetzt gar nicht über die Kontinuität meckern, denn wir wissen, der fahrende Ritter fährt kreuz und quer durch die Lande, um Hexen und Zauberer dort einzusammeln und abzusetzen, wo sie es wollen. Und es kann natürlich durchaus sein, dass diese Route absolut absurd ist. Trotzdem komisch, dass sie nicht nochmal die Themse überqueren müssen, um zum tropfenden Kessel zu kommen. Das also nur als kleiner Funfact am Rande. Wir setzen jetzt unseren Spaziergang fort. Also wir haben uns jetzt den Borough Market und diesen Drehort angeschaut und haben jetzt einen 12-minütigen Fußweg vor uns. Also das ist gar nicht weit. Und wir starten in der Park Street. Und wenn ihr jetzt in der Navi-App mal Millennium Bridge eingibt, dann schlägt euch das Navi wahrscheinlich vor, dass ihr der Park Street folgen sollt. Das würde ich sagen, macht ihr einfach mal nicht, sondern ihr lauft vorbei an The Anchor. Das ist ein super süßer, uriger Pub, den erkennt ihr. Der ist sehr rot, also rote Fensterläden, glaube ich, rote Tür. Jetzt zur Weihnachtszeit auch wirklich schön geschmückt mit Lichtern. Und von diesem Pub wendet ihr euch dann nach links und folgt dem Thames Path. Dieser führt euch direkt am Wasser entlang und das ist der viel schönere Weg und besonders abends ein wunderschöner Spaziergang. Ich laufe ihn gerne in umgekehrter Richtung, also von der Millennium Bridge Richtung Tower Bridge, das könnt ihr euch auch mal merken. Aber jetzt für unseren Harry Potter Spaziergang müssen wir es mal so rumlaufen. Auch schön, weil ihr lauft auf die Millennium Bridge zu. Bevor ihr dort aber seid, passiert ihr erstmal noch die Southwark Bridge. Und wenn ihr die hinter euch gelassen habt, dann liegt bald darauf links der Shakespeare Globe. Und das auch total spannend ist, ein originaler Theaterbau aus dem 16. Jahrhundert. Ich glaube, das sind auch nur Stehplätze oder größtenteils Stehplätze. Also es ist dieser Theaterbau wurde so in mehreren Teilen der Stadt auch nachgebaut. Und direkt dahinter beginnt der Museumskomplex des Tate Modern. Das ist eines der bekanntesten Museen der Stadt. Ein ehemaliges Kraftwerk, deshalb sieht es so aus, wie es aussieht, monumental, riesig, mit einem großen Schornstein. Das Kraftwerk Bankside Power Station wurde nämlich irgendwann umgebaut. Das Tate oder die Tate Galerie gab es schon länger und die wollte sich vergrößern und man wollte mehr moderne Kunst aufnehmen. Und daraus ist dann das Tate Modern entstanden, was eben einen Standort brauchte und da wurde eben dieses ehemalige Kraftwerk gewählt. Kostenloser Eintritt könnt ihr euch auch mal gönnen. Wir kommen da jetzt gerade dran vorbei, aber wir lassen das links liegen und fokussieren uns jetzt mal auf unseren Harry Potter Spot. Und zwar ist es schon, wenn wir in der Höhe des Globe Theaters sind, also dieser Shakespeare Globe, von dem ich sprach, haben wir schon einen wunderbaren Blick auf diese moderne Brückenkonstruktion aus Stahl, die sich die Millennium Bridge nennt. Und das ist eine 370 Meter lange Fußgängerbrücke, was sehr interessant ist, wenn man das betrachtet. Da fahren keine Autos rüber, keine Bahn. Es ist wirklich ausschließlich eine Fußgängerbrücke. Und diese kann bis zu 5000 Personen auf einmal tragen. Die Millennium Bridge verbindet die Stadtteile City of London auf der einen Seite und Southwark auf der anderen Seite. Es ist der erste Brückenneubau im Herzen von London seit 1894 und verursachte Kosten von 18,2 Millionen Pfund. Das sind 2,2 Millionen Pfund über Budget. Das erinnert uns vielleicht ein bisschen an den Berliner Flughafen. Die Story dahinter ist ähnlich. Die Schande dahinter auch. Ich werde euch mal noch ein bisschen davon erzählen. Und zwar war es so, dass 1996 ein Wettbewerb ausgeschrieben war, der bereits Restriktionen in der Höhe vorsah, um den Blick nicht zu verbauen. Also man wollte eine Brücke bauen, man suchte jemanden, der einen Entwurf brachte für eine Brücke, die möglichst flach gehalten wurde, um den Blick auf zum Beispiel die St. Paul's Cathedral genau an der gegenüberliegenden Seite nicht zu versperren. Und dann wurde jemand ausgewählt, der dafür sorgte, dass die Tragseile neben dem Fußweg verlaufen, weshalb sie als Hängebrücke besonders flach im Profil erscheint. Und schaut euch dieses Bild nochmal an. In meinem letzten Instagram-Post war es auch ganz vorne zu sehen, diese Millennium Bridge. Wenn wir von dieser Brücke als Hängebrücke sprechen und sie als Hängebrücke denken, dann finde ich, passt das in unserem Kopf gar nicht zusammen. Sie sieht nicht aus wie eine Hängebrücke, aber genau deshalb, weil eben diese Tragseile neben dem Fußweg verlaufen. Das müsst ihr euch mal genau anschauen. Auf jeden Fall gab es jemanden, der diesen Wettbewerb gewonnen hat. Ich glaube, der Herr Forster war da mit dabei. Und ich habe mir überlegt, Norman Forster, woher kenne ich diesen Namen? Und mir fiel dann ein, das hat doch irgendwas auch mit deutscher Architektur zu tun. Und tatsächlich hat Norman Forster den Neubau am Reichstag mitkonstruiert. Also total interessant, wo der seine Finger überall mit im Spiel hatte. Also, dieser Norman Forster und sein Team und so weiter konstruierten die Brücke, sie wurde gebaut. Eröffnung war schon 2 Monate verspätet. Sie war dann am 10. Juni 2000. Deshalb heißt sie natürlich auch Millennium Bridge, weil sie zum Millennium, zur Jahrtausendwende gebaut wurde. Allerdings, jetzt war das ja schon so, dass sie 2 Monate ein bisschen später dran waren als eigentlich gedacht. 2 Tage nach der Eröffnung wurde die Brücke für, haltet euch fest, weitere 2 Jahre gesperrt und nachgerüstet, da unerwartete Schwingungen die Brücke im Publikumsverkehr zu wackelig gemacht hatten. Also die Leute sind quasi die ersten beiden Tage nach der Eröffnung über diese Brücke gelaufen und sie wackelte. Sie wackelte hin und her und es entstanden Schwingungen, ja, mit denen niemand gerechnet hatte. Sie bekam so ganz schnell den Spitznamen Wobbly Bridge, also Wackelbrücke. Und ja, das Nachrüsten dieses speziellen Dämpfersystems, was dafür sorgt, dass das heute nicht mehr passiert und was 2 Jahre gedauert hat, um es anzubringen, das verursachte weitere Kosten von 5 Millionen Pfund. Also, ich habe es ja gesagt, ähnlich wie der BER. Am Ende ist es da, am Ende ist es schön. Gut Ding will Weile haben, aber will auch Kosten haben. Also das ist wirklich krasse Geschichte, was da, also wie gesagt, 7,2 Millionen Pfund on top. Im März 2008 wurde sie noch einmal und seitdem auch das letzte Mal für 2 Tage gesperrt. Und zwar genau aus dem Grund, weshalb wir hier sind, für die Dreharbeiten von Harry Potter und der Halbblutprinz, in denen die Brücke zerstört wurde, natürlich computergeneriert. Also es wurde zwar 2 Tage dort gedreht, man sieht ja auch, wie Menschen über diese Brücke laufen in der Szene. Und dann wird sie aber von den Todessern zerstört. Und das ist natürlich alles am Computer entstanden. Also das zum Thema Harry Potter. Dann noch ein kleiner Fakt am Rande. Bei Tageslicht erkennt man beim genauen Hinsehen gut, dass diese Londoner Brücke viele kleine Kunstwerke beherbergt. Und zwar hat der Street-Art-Künstler Ben Wilson angefangen, eingetretene Kaugummis zu bemalen. Und das können wir auf der Millennium Bridge besonders gut bewundern. Also tatsächlich Leute, die Kaugummis ausspucken und die liegen dann auf der Brücke, treten sich fest. Wir kennen dieses Problem und das ist natürlich wirklich ein Problem, weil die Entfernung verursacht große Kosten. Kann man manchmal nicht einfach so wieder aufsammeln. Also was heißt manchmal, wenn die erstmal eingetreten sind, kann man die nicht einfach so wieder aufsammeln. Und dieser Ben Wilson hat sich überlegt, was können wir da machen? Was kann man machen, um das irgendwie ein bisschen schön zu gestalten? Und er hat angefangen, auf den Kaugummis Miniaturgemälde zu malen. Und wenn man Lust hat, sich das mal anzugucken, wie gesagt, ich würde es empfehlen, das bei Tageslicht zu tun. und den Blick immer nach unten schweifen zu lassen. Es ist total interessant, auf was für kleine Kunstwerke man da trifft. Der Ben Wilson ist tatsächlich kritisiert. Er wurde auch mal festgenommen, während er gemalt hat. Es ging dann darum, ob das doch irgendwie Beschmutzung öffentlichen Eigentums ist. Also es ist so eine schwierige Geschichte. Also es ist nicht, sind nicht alle der Meinung, dass das Kunst ist. Aber ihr könnt euch das auf jeden Fall mal angucken, weil wenn ihr schon mal auf der Brücke seid, dort kann man das wirklich gut sehen. So, jetzt blickt ihr von der Brücke Richtung St. Paul's Cathedral und lasst euren Blick mal von rechts nach links schweifen und dann könnt ihr die Flugrichtung von Harry und den Ordensleuten ganz gut nachvollziehen, die sie in Harry Potter unter Orden des Phönix genommen haben, als sie über die Themse zum Hauptquartier geflogen sind, also zum Hauptquartier des Phönixordens. Wir sehen das ja in Harry Potter Teil 5 auch da. Ich möchte mich jetzt nicht wieder als der Spießer aufregen, aber warum fliegen sie so tief und so offensichtlich für alle Muggel? Aber dadurch sehen wir, ich glaube, der Grund ist natürlich einfach nur, dass wir ein bisschen was von London zu sehen bekommen als Zuschauer. Und da sehen wir, wie sie eben diese Route nehmen. Und wenn wir auf der Brücke stehen, können wir das optisch ganz gut nachvollziehen. Wir gehen jetzt aber weiter über die Brücke auf die Nordseite der Stadt und laufen noch weitere 5 Minuten, bis wir St. Paul's Cathedral erreichen. Wir sind jetzt an der St. Paul's Cathedral angelangt und das war tatsächlich auch ein Ausflugsziel für uns jetzt in unserem London-Trip. Und ich kann euch gleich mal erzählen, wir haben das so gemacht. Wir hatten erst überlegt, vorher ein Zeitfenster-Ticket online zu buchen. Dann waren wir uns nicht sicher, wann genau wir da sein werden. Und dann hat sich das aber quasi trotzdem irgendwie ergeben. Wir sind nämlich nicht zum Haupteingang gegangen, sondern zum Seiteneingang, weil wir da zuerst dran vorbeigekommen sind. Und am Seiteneingang stand tatsächlich ein Aufsteller mit einem QR-Code, den man scannen konnte. Und man ist dann direkt auf die Seite mit diesen Timeslot-Tickets gelangt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es an dem Tag lag, an der Jahreszeit, aber es war wirklich kein Problem, jetzt direkt um die Uhrzeit, die wir haben wollten, ein Timeslot-Ticket zu bekommen. Ich weiß es gar nicht genau. Man kann, glaube ich, durch den Haupteingang reingehen und dort auch Tickets an der Kasse kaufen, denke ich. Ich weiß nicht, ob man es nur online machen kann. Wir haben es, wie gesagt, wir haben diesen Seiteneingang gewählt. Was ich euch dazu sagen kann, ich weiß, man kann durch den Haupteingang in die Kirche reingehen. Das habe ich schon mal probiert, weil der Eintritt ist nicht gerade günstig. Der Eintritt kostet 26 Pfund. Und ich bin damals durch den Haupteingang reingegangen und da wurde ich gefragt, wollen Sie beten? Und ich muss zugeben, ich habe einfach gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, und haben mich zur Seite verwiesen in so einer Art kleinen Extrabereich, in so einer kleinen Kapelle. Ich dachte, ja gut, habe ich jetzt gar nichts von. Kleine Sünden, ne? Bestraft der liebe Gott sofort. Ich wollte natürlich nicht beten, ich wollte eigentlich schon in die Kirche rein und ein bisschen Geld sparen. Das hat nicht geklappt, also dann wurde ich halt nur in diesen Seitenbereich geschickt und konnte auch nicht weiter in die Kirche. Ich weiß, Freunde von mir waren vor einer Weile da, sind zum Gottesdienst eingelassen worden und das habe ich damals auch in der Westminster Abbey gemacht. Das findet man in diesen Low-Budget-Reiseführern. Man kann zu den Gottesdiensten kostenlos in die Kirche. Ich habe das selber nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie weit man in die Kirche reinkommt. Bei Westminster Abbey war es wirklich so, du bist zum Gottesdienst auch nur in einen bestimmten Teil der Kirche gekommen und durftest dich auch nicht weiter durch die Kirche bewegen, ohne diesen Eintritt zu zahlen. Und von daher weiß ich nicht, ob es in St. Paul's ähnlich wäre. Und dementsprechend hatten wir uns dieses Mal nun wirklich dafür entschieden, das Geld in die Hand zu nehmen. Und es ist eine Menge Geld, 26 Pfund sind ja noch mehr Euro. Und dort wirklich offiziell den Eintritt zu bezahlen, um die ganze Kirche zu erkunden. So, wie gesagt, ich war stehen geblieben. Wir sind quasi an den Seiteneingang gegangen, haben diesen QR-Code gescannt und haben unser Zeitfenster-Ticket für die nächste volle Stunde, die dann irgendwie in 10 Minuten auch war, gebucht und sind dann direkt die Treppenstufen hochgegangen auf einen Security-Mitarbeiter zu. Ich glaube, es gab auch noch so einen Bogen, wo man durchleuchtet wurde. Naja, auf jeden Fall hat der dann einen darum gebeten, dass man die Taschen öffnet. Also das machen sie da auch wirklich eine genauere Sicherheitskontrolle. Dann geht man weiter durch und bekommt ein Bändchen für den Tag. Und da habe ich auch nochmal nachgefragt. Mit diesem Bändchen ist ein Wiedereinlass den ganzen Tag über möglich. Das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, wenn man sich in dem Innenstadtbereich aufhält und sagt, oh, ich möchte später nochmal aus Gründen zurückkehren. Also ich kann euch nachher einen sehr guten Grund nennen, warum man das vielleicht möchte. Hat mir an dem Tag nichts genützt, weil das tatsächlich der Harry Potter Studio Tour voranging und wir dann keine Zeit mehr hatten, in die Kirche zurückzukehren, weil wir raus nach Leavesden gefahren sind. Trotzdem gut zu wissen, ihr könnt quasi dieses Bändchen den ganzen Tag über für den Einlass nutzen. Ja, wir sind dann also reingegangen und für die 26 Pfund bekommt man auch einen Audioguide. Und deswegen, ich möchte jetzt nur so einen ganz groben Abriss geben. Ich will gar nicht zu viel verraten. Viele andere Potter Places, die wir besuchen, da kann ich euch so ein bisschen die Geschichte erzählen, weil ihr nicht mehr erfahren werdet, wenn ihr euch nicht irgendwie selber belest. Aber dort werdet ihr mehr erfahren. Wenn ihr diese 26 Pfund bezahlt, dann bekommt ihr den Audioguide. Den gibt es in allen möglichen Sprachen, auch in Deutsch. Und ihr werdet hören die ganzen Hintergrundinformationen. Das heißt, ich will euch damit jetzt gar nicht zu sehr mit langweilen, nur als kurzer historischer Abriss. Ihr kennt mich, ich kann als studierter Historiker nicht anders, als einen kurzen historischen Abriss zu geben. Die Wurzeln der Kirche liegen tatsächlich schon im Jahr 604. Dann ist viel Zeit, viel passiert und natürlich hat die Kirche sich in ihrem Bau auch immer wieder verändert. 1666, wir erinnern uns vielleicht, ist das große Feuer in London ausgebrochen und hat die St. Paul's Cathedral, die an dieser Stelle stand, zerstört. Und 1668 begann dann Christopher Wren mit den Ideen für den Wiederaufbau und 1711 wurde die Kathedrale fertiggestellt. Christopher Wren, auch ein sehr bekannter Architekt in Großbritannien. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, er hat auch Gebäude in Oxford entworfen. Also da kann man sich nochmal belesen. Auf jeden Fall ein recht wichtiger Mensch, was Konstruktionen und Bauwerke in Großbritannien angeht. 1852 war dann nochmal als Großevent die Beerdigung von dem Duke Wellington. Das war ein, ja, ich würde mal sagen, ein Kriegsheld, ein Nationalheld. Er hat die Schlacht um Waterloo gewonnen und Napoleon geschlagen. Dementsprechend fiel die Beerdigung auch wirklich sehr groß aus, wenn man davon gemalte Bilder sieht. Die ganze Kirche war voll mit Menschen. Im Zweiten Weltkrieg wurde St. Paul's Cathedral tatsächlich durch einige Bomben beschädigt und dann natürlich auch restauriert. 1964, ihr merkt, wir gehen mit großen Schritten voran, hat Martin Luther King dort eine Predigt gehalten in St. Paul's Cathedral, kurz bevor er den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat. Und 1981 haben Lady Diana und Prinz Charles dort geheiratet. 2002 das goldene Jubiläum der Queen Elizabeth II. In der St. Paul's Cathedral. Also diese Kirche ist genau wie die Westminster Abbey von zentraler Bedeutung, sowohl für das Königshaus als auch für die englische Nation. Das heißt, eine wirklich imposante Kirche, eine riesige Kirche zu den Ausmaßen. Wie gesagt, hört euch da den Audioguide an. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wahnsinn. Also wenn man da drin steht, es ist riesig. Riesig und wirklich auch schön. Wenn man dieses Ticket gebucht hat, hat man inkludiert den Besuch der Galerien. Das heißt, man besteigt die Kuppel. Die erste Galerie ist die sogenannte Flüstergalerie, in der man angeblich an die Wand flüstern kann und auf der gegenüberliegenden Seite hört der Gegenüber dann, was man geflüstert hat. Wir haben das ausprobiert, es hat nicht so gut geklappt, aber es stand da auch geschrieben, wenn viele Leute das gleichzeitig probieren, klappt es nicht. Und es waren natürlich einige Leute dort vor Ort, die das ausprobiert haben. Diese Flüstergalerie, von der darf man nicht fotografieren, die ersteigt man mit vielen, 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 vielen Treppenstufen und dann kann man noch viele weitere Treppenstufen auf die steinerne Galerie steigen und dann gibt es ganz oben noch die goldene Galerie und ab der steinernen Galerie ist man dann outdoor, also man hat dann einen Blick über die Stadt von der St. Paul's Cathedral und ich finde, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Klar, man muss gucken, wie fit man auf den Beinen ist, also nicht jeder kann so viele Treppenstufen steigen und es war schon anstrengend. Aber da das im Preis inkludiert ist, finde ich, sollte man sich das nicht entgehen lassen. Dieser digitale Tourguide, den man da bekommt, dieser Audioguide, ist auch ganz interessant in verschiedene Bereiche geteilt. Also man kann wirklich sagen, oh, ich möchte hier den Schnelldurchlauf haben oder ich möchte mir die einzelnen Objekte beschreiben lassen. Wie gesagt, digital auf so eine Art Smartphone oder wie man sich das vorstellen möchte. Und man kann Verschiedenes anklicken. Das heißt, man kann, wenn man möchte und Interesse hat, sich sehr, sehr lange in dieser Kirche aufhalten und sehr, sehr lange mit den einzelnen Bestandteilen der Kirche befassen. Ich gebe zu, unsere Zeit war nun ein bisschen, ich will nicht sagen knapp, also wir waren bestimmt über 2 Stunden da, aber sie war insofern begrenzt, weil wir halt später weiter nach Leveson wollten. Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Warum sind wir hier als Potterheads eigentlich? Warum wollen wir uns diese Kirche angucken? Und zwar gibt es die sogenannte Geometric Staircase oder die Dean's Staircase, eine Wendeltreppe, wenn man es so nennen möchte, die in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban genutzt wurde. Es gibt auch Quellen, die behaupten, dass in Harry Potter und der Feuerkelch Mad-Eye Moody und Neville auf dieser Treppe stehen und sich unterhalten. Das ist, also da habe ich jetzt nichts Bestätigtes gefunden. Einige behaupten das und andere sagen, nein, es wurde im Studio nachgebaut, weil die Fenster in diesem Fall dort auch gar nicht übereinstimmen und der Winkel irgendwie nicht groß genug war. Also da kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Was aber sicher ist, ist, dass dort Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gedreht wurde, die Wendeltreppe zu Professor Trelawneys Klassenzimmer. Ja, und ich muss zugeben, ich war da so ein bisschen naiv. In den Reiseführern steht zwar, dass diese Treppe nur in geführten Touren besichtigt werden kann. Aber ich gebe zu, ich habe den Satz vielleicht überlesen. Und ich bin da rein und dachte, okay, wir haben jetzt den Eintritt bezahlt, wir können hier bestimmt alles sehen und dachte, dass diese Treppe vielleicht auf dem Weg zu diesen Galerien liegt. Aber lag sie halt nicht, offensichtlich. Und als wir dann irgendwie oben auf der steinernen Galerie angekommen waren, dachte ich so, ja, jetzt, wo ist denn jetzt diese Treppe? Und dann musste ich das nochmal googeln. Und dann habe ich rausgefunden, ja, tatsächlich kann man diese Treppe eigentlich nur auf Touren besichtigen oder auf Nachfrage. Also stand dann da, auf Nachfrage zeigen einem die Mitarbeiter gerne diese Treppe. Und dachte ich, gut, okay, wir sind jetzt nicht auf einer Tour, aber ich könnte ja noch einen Mitarbeiter fragen. Und wie gesagt, so tick-tack, die Zeit rannte ein bisschen gegen uns, weil wir nach Liebsten wollten. So, dann sind wir irgendwann wieder nach unten gegangen und unten am Eingang zu diesem Aufgang zu den Galerien saß auch eine Mitarbeiterin und die habe ich dann gefragt und sie war ganz freundlich und meinte, ja, fragen Sie doch mal die Mitarbeiter da vorne mit den Schärpen, die haben einen Schlüssel und können Ihnen das aufschließen. Und ich war schon ein bisschen excited und dachte, okay, cool, wir kriegen die Treppe doch noch zu Gesicht. Dann bin ich da hingegangen und auch die waren sehr freundlich und meinten, ja, ach, der Schlüssel ist leider gerade unterwegs, den hat ein Tourguide von uns mitgenommen. Da können wir jetzt in nächster Zeit nicht hin, aber wenn Sie später nochmal wiederkommen. Und das war halt der Moment, wo es dann schon ärgerlich war, weil wir, also es war nicht ärgerlich insofern, weil es war wirklich wert, diese Kirche gesehen zu haben und das Geld für diesen Besuch ausgegeben zu haben. Wir waren ja auch auf der Galerie, es war wunderschön und so weiter und so fort. Aber es war schade, weil ich sehr viel mit mir gerungen habe, dieses Geld auszugeben, um diesen Potter Place zu besuchen. Jetzt war ich dort, habe das Geld ausgegeben und konnte den Potter Place nicht sehen. Ja, also insofern war das schon ein bisschen schade. Aber ich weiß jetzt fürs nächste Mal auf jeden Fall, dass man den ganzen Tag mit dem Bändchen reinkommt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, wenn wir nicht weitergemusst hätten. Und ich weiß zumindest und konnte euch das ja jetzt auch mitteilen, wie man sich diese Treppe anschauen kann, auch außerhalb der geführten Touren. Denn anscheinend kann man einfach die Mitarbeitenden ansprechen und dann wird einem auch geholfen und man kann da den Blick reinwerfen. Ich weiß natürlich nicht, wenn sie einem extra die Tür aufschließen, ob sie die Geduld haben, dass man da ein paar Fotos macht. Ich habe übrigens an irgendeiner Stelle gelesen, ich glaube in einem der Harry Potter Reiseführer stand, man darf keine Fotos in der St. Paul's Cathedral machen. Und das kann ich nicht bestätigen. Also man durfte halt keine Fotos auf dieser Flüstergalerie machen. Aber sonst war es meiner Meinung nach nicht verboten. Also wir haben auf jeden Fall viele Fotos gemacht. Auf der Flüstergalerie war es schon verboten, aber sie meinten halt aus der Angst, dass ein Handy runterfallen könnte und jemanden verletzen könnte. Und ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt bei dieser Treppe wäre, ob man da irgendwie Probleme hat, wenn jemand einem die Tür aufschließt, dass der jetzt nicht die Geduld hat zu warten, bis man da Fotos in Harry Potter Robe macht oder so. Ich werde darauf nochmal zurückkommen, irgendwann, wenn ich nochmal in der St. Paul's Cathedral bin und diesen Drehort dann auch wirklich tatsächlich aufsuche. Aber ich kann euch sagen, wahrscheinlich wird es nicht beim nächsten London-Besuch sein, weil die 26 Pfund gibt man halt einfach nicht so nebenbei aus, vor allen Dingen, wenn man jetzt gerade in der Kirche drin war. Aber ich habe das für euch auf jeden Fall herausgefunden, wie ihr da hinkommt. Und schickt mir gerne ein Foto, wenn ihr es geschafft habt und berichtet mir auch gerne, wie das funktioniert oder ob es Probleme gibt, wenn man sich da die Tür aufschließen lässt oder ob ihr meint, es ist einfach. Aber ich denke, in der geführten Tour ein Foto zu machen, wird wahrscheinlich auch schwierig. Also wir stellen fest, das ist ein Ort, den wir gar nicht so leicht aufsuchen können wie einige andere Potter Places, obwohl wir Eintritt bezahlt haben. Aber es finden sich Mittel und Wege und wie gesagt, irgendwann werde ich da auch noch hinkommen, aber das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten oder verschweigen, dass ich da so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, um es mal nett zu formulieren. Das wird uns auch bei unserem nächsten und letzten Ziel für heute so gehen. Und trotzdem ist es wichtig, das nochmal aufzuzählen. Und zwar machen wir uns jetzt auf einen 15-minütigen Fußweg und halten uns dabei Richtung Westen. Wenn wir die Kathedrale auf der Karte betrachten, gehen wir Richtung Westen der Stadt auf der Straße Ludgate Hill, die dann zur Fleet Street wird. Und dabei kommen wir vorbei an den Royal Courts of Justice. Das ist ein sehr eindrucksvolles Gerichtsgebäude und das ist auch nochmal schön, um da ein Foto zu machen oder so. Und dann geht ihr einfach immer weiter die Fleet Street entlang, gar nicht weit von diesem Royal Courts of Justice entfernt, taucht dann ein dreieckiges Haus vor euch auf. Und das ist das sogenannte Australia House. Das Australia House ist mit dem High Commissioner of Australia die diplomatische Vertretung Australiens im UK. Australien und Vereinigtes Königreich natürlich sehr miteinander verbunden durch das Commonwealth bis heute. Und dieses Gebäude diente zunächst als Kulisse für die Innenansicht der Zaubererbank Gringotts. Auch die Außenansicht, wenn ihr es von vorne euch einmal anschaut, floss als Vorlage mit in den Entwurf von unserem Production Designer Stuart Craig mit ein, wurde aber natürlich noch verändert, ein bisschen schiefgestellt und ein bisschen, naja, letztendlich sieht es jetzt nicht komplett aus wie das Australia House, aber man erkennt die Parallelen. Für die Dreharbeiten von Harry Potter und der Stein der Weisen wurde die sogenannte Exhibition Hall im hinteren Bereich dieses dreieckigen Gebäudes genutzt und die kann man auch heute noch für private Empfänge zum Beispiel buchen. Tatsächlich wurde dieses Australia House also lediglich einmal im ersten Teil der Reihe, in der Harry erstmals die Bank betritt und Hagrid nach den Kobolden fragt, als Drehort genutzt. Dazu wurden in diesem Raum, dieser Exhibition Hall, die hohen Holzschalter installiert, hinter denen die Kobolde sitzen und alles so ein bisschen mit Staub und Spinnenweben verziert und dekoriert, damit es auch möglichst alt aussieht. Früher war es möglich, vom Melbourne Place einen Blick durch die Fenster zu erhaschen. Das heißt, man konnte tatsächlich in diese Exhibition Hall reinschauen und konnte auch sehen, dass es einfach sehr viel Ähnlichkeit zu Gringotts aufwies. Heute sind da aber schwere Vorhänge vor allen Fenstern. Aus Sicherheitsgründen sind die dauerhaft geschlossen. Das heißt, wir können gar keinen Blick mehr ins Innere dieses Australia House erhaschen und wir können da auch nicht einfach so reingehen. Dementsprechend auch hier ein Drehort, den wir von außen aufsuchen können, wo wir aber wirklich nicht viel von haben. Es ist für uns also eher so semi-interessant. Trotzdem möchte ich die Information aber natürlich nicht vorenthalten. Also wir kommen an diesem Haus vorbei, dort wurde gedreht, aber letztendlich können wir uns das heute so als normale Besuchende nicht anschauen. Wir können Gringotts allerdings seit einigen Jahren ganz wahrhaftig auf der Studiotour in Leavesden besuchen und bewundern. Und auch das ist ja gar nicht fernab der Realität, denn wie gesagt, nur für den ersten Teil, für diese Szene wurde das Australia House genutzt. Danach hat man quasi diese Schalterhalle nachgebaut. Es ist wirklich sehr an das Australia House angelehnt, mit ein paar Anpassungen, die man für nötig hielt oder die man einfach so schöner fand. Zum Beispiel wurde das Fliesenmuster ein bisschen geändert. Da kann man mal drauf achten. Ansonsten sieht die Halle ja aus dem ersten Teil sehr ähnlich. Also wir erkennen schon das Australia House wieder, aber es wurde eben als Set geschaffen und als riesiges Set. Wir können zwei lebensgroße Sets durchlaufen, wenn wir auf dieser Studiotour in Leavesden sind. Das zweite ist die zerstörte Version der Bank, nachdem Harry, Ron und Hermine auf dem Rücken des Drachen nach ihrem Einbruch fliehen. Wir bekommen in diesem, also da können wir nicht wirklich durchlaufen, da gehen wir eher so an der Seite vorbei und bekommen mit Special Effects wirklich noch einen Eindruck, als wäre der Drache dort in den Trümmern und würde uns mit Feuer anspucken. Das wirklich cool, aber wirklich interessant für uns natürlich auch dieses erste Set, durch das wir laufen können, von vorne bis hinten durch die Schalterhalle, vorbei an den Kobolden. Wir können so tun, als würden wir bei einem Kobold Geld abheben wollen. Interessant auch, wir merken mal dieses Verhältnis, wie uns, das hat natürlich auch wieder filmtechnische, erzählerische Gründe, warum dieser Kobold uns natürlich übergeordnet ganz weit oben auf dieser Holzbank sitzt und wir haben ein sehr eingeschüchtertes Gefühl, wenn wir vor ihm stehen, da er sich so sehr über uns erhebt. Das ist auf jeden Fall was, was wir wirklich nachfühlen können, wenn wir durch dieses Set bei der Studiotour laufen. Und wie gesagt, das hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Australia House. Säulen sollen natürlich so aussehen, als wären sie aus Marmor. auch der Boden. Es ist natürlich aber alles Papier, Pappmaché mit verschiedenen Zeichentechniken bemalt, verschiedene Farbtöne in vielen Schichten aufgetragen, damit es wirkt, als wäre es Marmor. Das total cool gemacht, kennt man natürlich auch aus anderen Gegenden. Schlösser haben zum Teil schon vor einigen Jahrhunderten so gearbeitet mit Pappmaché, um sich besser darzustellen, als sie eigentlich sind und dann quasi alles irgendwie mit Fake-Gold zu verkleiden. Darunter liegt nichts anderes als Papier. Genau so hat man das hier eben auch gemacht. Man hat diese imposante Halle dargestellt mit sehr viel Fake-Elementen. Zum Beispiel sind da auch die Kronleuchter mit tausenden Plastikkristallen verziert. Also das ist natürlich alles nur Plastik. Und wenn wir diese Kronleuchter im Film sehen, dann haben die eine Höhe von etwa 5 Metern. Wir sehen aber nur die Hälfte physisch auf der Studiotour. Der Rest ist computergeneriert und im Film mit eingefügt. Außerdem können wir auf der Studiotour auch die Verliese von Gringotts sehen und vor allem das Verlies der Familie Lestrange oder Lestrange, je nachdem, ob man Buch gelesen hat, Buch gehört hat, Film gesehen hat, wird das ja immer ein bisschen unterschiedlich ausgesprochen. Diese Verliese, die wir dort auf der Studiotour sehen, waren schon im ersten Teil Kulisse. Also es gibt tatsächlich auch Tresorräume im Australia House, in denen Geld der Commonwealth Bank of Australia aufbewahrt wurde. Aber die wurden natürlich nicht für die Dreharbeiten genutzt, sondern das fand im ersten Teil, also in Harry Potter und der Stein der Weisen, auch schon im Studio statt. Das heißt, wir sehen dort auf der Studiotour auch diesen kleinen Raum, in dem der Stein der Weisen gelagert wurde. Wir sehen diese ganz coole Tür, die mit diesem Öffnungsmechanismus funktioniert, in dem der Kobold mit seinem Fingernagel da lang streicht. Auch die ist in der Studiotour in dieser Abteilung Gringotts zu bewundern. Und dann, wie gesagt, das Verlies der Familie Lestrange. Und auch das ganz, ganz spannend für Harry Potter und die Heiligtümer des Todes wurden 38.000 einzelne kleine Schätze produziert, um das Verlies dieser Familie Lestrange zu füllen. Und davon waren 7.014 Hufflepuff-Becher, die produziert wurden. Wir erinnern uns vielleicht an den 7. Teil, an den Zauber, der dafür sorgt, dass wenn dieser Becher berührt wird, er sich verdoppelt und immer wieder verdoppelt und verdoppelt. Und natürlich, ja, werden das ganz viele, viele Becher, auf denen Harry, Ron und Hermine nachher quasi fast schon schwimmen oder zu ertrinken drohen, in diesen 7.014 Repliken, die mit einer Maschine hergestellt wurde, die Tag und Nacht produzierte, 3 Monate am Stück, wurden diese 7.014 Becher produziert. Und sie sind übrigens hergestellt aus einer Art Softfoam, also einem weichen, schaumigen Material, damit die Schauspieler sich während der Dreharbeiten nicht verletzen konnten. Genau, also dieses Verlies mit vielen, vielen dieser 38.000 einzelnen Schätze können wir dort sehen und wir können uns dort auch in einer Kulisse fotografieren. Also, wenn wir Gringotts besuchen wollen, ihr könnt gerne am Australia House fürs Feeling vorbeilaufen. Es ist ja auch ein ganz netter Spaziergang. Es liegt nämlich auf dieser Hauptachse. Wenn wir dieser Achse weiter folgen, kommen wir zum Trafalgar Square, zur Charing Cross Road und wenn wir noch weiterlaufen, auch zum Buckingham Palace. Also der Spaziergang an sich ist ganz nett. Ansonsten könnt ihr mit dem Australia House nicht viel anfangen. Aber wenn ihr Gringotts sehen wollt, schaut euch das auf der Studiotour an. Genau, aber ich sprach eben von dieser Achse und dass wir quasi am Trafalgar Square vorbeikommen und das merkt ihr euch bitte, denn hier an dieser Stelle wird unser nächster London-Spaziergang wieder ansetzen. Ich weiß noch nicht genau wann, auf jeden Fall nicht in der nächsten Folge. Ich habe ja schon gesagt, da wird es um die Studiotour gehen. Mal sehen, ob wir das in der Folge danach machen oder zwischendurch nochmal wieder was anderes einschieben. Aber wenn wir wieder über London sprechen und wenn wir wieder gemeinsam durch London spazieren hier im Podcast, dann werden wir am Trafalgar Square weiter einsetzen. So, und jetzt bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber ich hatte euch versprochen, dass wir noch einmal kurz über Weihnachten sprechen, über Weihnachten und Weihnachtseinkäufe in London. Also wie gesagt, ich war jetzt kurz vor Totensonntag da und nach Totensonntag beginnt ja offiziell die Vorweihnachtszeit und ab diesem Montag spüre ich das auch immer voll und ganz. Ich bin wirklich Weihnachtsfan durch und durch und die ganze Stadt, also London, ist festlich geschmückt und auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich muss sagen, ich habe auch gemerkt, also Montag, Dienstag, Mittwoch, es wurde immer noch an einigen Tagen erst angefangen zu dekorieren. Also es ist tatsächlich noch nicht alles nach Totensonntag fertig. An anderen großen Hauptstraßen sind die Beleuchtung natürlich schon vor Totensonntag eingeschaltet. Aber sicherlich, wenn man noch später im Dezember kommt, ist wahrscheinlich noch mehr Dekoration ergänzt, aber insgesamt war die Stadt einfach schon ganz in diesem festlichen Gefühl und man konnte gar nicht alles schaffen zu sehen, was man sehen wollte. Also da waren wirklich noch Dinge auf unserer To-Do-Liste und wir haben den Tag von morgens bis abends gefüllt. Aber trotzdem nichts zu bereuen, es war wunderschön, was wir gesehen haben, aber man könnte auf jeden Fall durchaus nochmal dorthin in der Vorweihnachtszeit und all das erleben. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was macht man in der Vorweihnachtszeit? Was ist auch ganz wichtig, man muss Weihnachtsgeschenke kaufen. Und Weihnachtsgeschenke in London kaufen ist sicherlich nicht ganz billig, aber wenn man für einen Potterhead Geschenke sucht, dann ist man in London natürlich an der absolut richtigen Adresse. Also insgesamt kann man in London wunderbar einkaufen. Es gibt viele berühmte Kaufhäuser in der Innenstadt, zum Beispiel in der Nähe von der Oxford Street und der Regent Street. Und da solltet ihr unbedingt vorbeikommen, wenn ihr zur Weihnachtszeit in London seid. Denn da gibt es große Lichterengel, die über die Straßen gespannt sind. Das ist für mich die schönste Weihnachtsdekoration, die ich so über einer Straße jemals erlebt habe. In der Nähe dort ist sowohl Selfridges, das ist ein großes Kaufhaus. Also könnt ihr euch alles so ein bisschen vorstellen wie Karstadt, Kaufhaus des Westens und so weiter. Selfridges ist dieses Jahr im Disney-Gewand. Wer sich für Disney interessiert, sollte da unbedingt hin. Die ganzen Schaufenster mit Disney-Filmen dekoriert. Dann gibt es das Kaufhaus Liberty. Da werdet ihr jetzt nicht unbedingt fündig werden für Potterheads, denke ich. Das ist schon eher gehoben, Kunsthandwerk. Man findet dort aber wunderschönen Weihnachtsschmuck. Liberty ist insofern total spannend. Das ist ein super altes Kaufhaus, was aus zwei alten Schiffen der Royal Navy gefertigt wurde. Also das ist ganz viel Holzbalken und die wurden alle aus diesen alten Schiffen wiederverwendet, wiederverwertet zu diesem Kaufhaus. Richtig cool, solltet ihr euch anschauen, wenn ihr dort seid. Direkt um die Ecke ist Hamleys, ist der älteste und größte Spielwarenladen der Welt. Das ist so, wenn du da drin bist, ich glaube, es sind 5 Etagen, es ist wie die Werkstatt bei Weihnachtsmann und Co. KG. Irgendwie an jeder Ecke passiert irgendwas, irgendwo sind Mitarbeiter, irgendwas fliegt immer durch die Gegend. Spielzeug ist dort nicht nur im Regal in Kartons, sondern es ist wirklich aufgebaut. Man kann es sehen, wie es funktioniert, man kann es ausprobieren. Und ich sag euch, selbst wenn man keine Kinder hat, aber wenn man nur so ein bisschen Kind im Herzen geblieben ist, ist dieser Spielzeugladen, der erfüllt einen. Es ist einfach schön, da zu sein, selbst wenn man am Ende nichts kauft. Das Gefühl dort, der Vibe, die Menschen, also am Einlass steht ein Weihnachtself und begrüßt einen, also hallo. Und die strahlenden Kinderaugen, also Hamleys, sollte man sich unbedingt angesehen haben. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da mit Kindern reingeht, ob man am Ende als ganz armer Mensch hinausgeht. Aber ja, das kann ich euch total empfehlen. Und da könnt ihr absolut für Potterheads shoppen, denn in der unteren Etage gibt es größtenteils Harry Potter Artikel. Wenn ihr ein bisschen günstiger einkaufen wollt, dann gibt es natürlich die Billigkleiderkette, die wir auch in Deutschland kennen. Das ist Primark, auch in nächster Nähe auf der Oxford Street. Da gibt es immer irgendwelche Harry Potter Artikel zu kaufen, gerade für Leute, die nicht aus der Großstadt kommen. Ist das auch vielleicht ein nettes Mitbringsel? Ist halt eher von der günstigeren Sorte. Dann, was ganz Besonderes für Harry Potter Fans ist auf jeden Fall das House of Mina Lima im Herzen von Soho. Das Designer-Duo Mirafora Mina und Eduardo Lima begannen bereits 2001 für die Harry Potter Filme zu arbeiten. Und zwar haben diese beiden die wichtigsten grafischen Requisiten der Filme entworfen. Zum Beispiel die Karte des Rumtreibers, den Brief, den Harry in Teil 1 erhält, das Design der Lehrbücher, Schlagzeilen des Tagespropheten und so weiter und so fort. Teile dieser Requisiten sind tatsächlich in ihren Ladenräumen ausgestellt. Und man findet dort unter anderem auch die aufwendig gestalteten Kunstausgaben der Harry Potter Bücher, die sie designt haben. Und somit ist dieser ganze Laden ist eine Mischung aus Galerie und Geschäft. Also wir können einkaufen, wir können aber auch wirklich Ausstellungsstücke bewundern. Und der Laden hat täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Behaltet das auf jeden Fall im Kopf. Ich war selbst schon da, wollte mit meiner Freundin im letzten Oktober dorthin. Und auch da war es wieder so, wir hatten einen Zeitplan. Und es war vor 11 Uhr und uns war nicht bewusst, dass der Laden tatsächlich erst um die Mittagszeit öffnet und deswegen konnten wir da nicht reingehen. Der kleine Laden wirkt von außen winzig, erstreckt sich aber über 3 Etagen und ihr kriegt da wirklich coole Sachen, die ihr auch manchmal nicht unbedingt woanders bekommt, Kunstdrucke und so weiter. Richtig coole Postkarten für jeden einzelnen Film, ich kann euch das nur empfehlen, geht da rein. Das Pendant dazu gibt es in Edinburgh mit dem Museum Context. Also das ist sich tatsächlich ein bisschen ähnlich. Auch dort gibt es die Mina Lima Produkte. Genau, das ist also ein super Laden, wenn ihr für Potterheads mal was wirklich Besonderes shoppen wollt. Dann gibt es den Harry Potter Shop at Platform 9 and 3 Quarters, von dem hatte ich auch schon mal erzählt. Also wenn ihr am Bahnhof King's Cross seid, gibt es dort einen Souvenirshop, der zusätzlich speziellen Merch rund um das Thema Hogwarts Express anbietet. Und ich sage euch, es lohnt sich auch zur Weihnachtszeit jetzt an den Bahnhof King's Cross zu fahren. Denn zurzeit steht dort ein Pop-up Christmas Tree im Harry Potter Gewand. Ich habe das auf Instagram gepostet. Das war mein erster Post aus London in meiner Story. Könnt ihr nochmal reinschauen. Tatsächlich, also richtig cool. Es ist oben quasi ein Weihnachtsbaum, der dekoriert ist mit Briefen und Paketen, die an alle möglichen Harry Potter Charaktere adressiert sind. Und es ist einfach so ein ganzer, du spürst diesen Harry Potter Look, du siehst das in jedem einzelnen Element. Und dann zieht sich das so ein bisschen nach unten und dann sind da so wie kleine Eingänge zu Geschäften. Auf der einen Seite ist es Ollivanders, oh Gott, lass mich nicht lügen, ist da noch Honeydukes. Naja, und vorne gibt es auf jeden Fall ein, wie nennt man das? So ein Sichtfenster, wo man hingehen kann und wirklich was kaufen kann. Und ich glaube, da gibt es Butterbier, Schokofrösche, so eher so Richtung Süßwarenabteilung. Also es ist wie so ein winziger Pop-up-Store im Harry Potter-Gewand mit einem Weihnachtsbaum on top. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr jetzt zur Weihnachtszeit in London seid. Also dieser Shop, also da könnt ihr Süßigkeiten kaufen und dann ein paar Meter weiter in dem Harry Potter-Shop at Platform 9 and 3 Quarters gibt es auch nochmal wirklich schönen Harry Potter-Merch. Dann, jetzt springe ich hier so ein bisschen hin und her, weil wir waren ja vorhin eher an der Oxford Street und jetzt springen wir nochmal wieder ein bisschen in die Stadt rein. Wir sind jetzt gerade ein bisschen rausgegangen zum Bahnhof King's Cross und wenn wir jetzt mal wieder reingehen, am Leicester Square gibt es einen der größten Lego-Stores der Welt. Und dort gibt es natürlich auch jede Menge Harry Potter Lego. Da von mir an der Stelle mal die Frage, mögt ihr Lego bauen? Also wenn ihr erwachsene Zuhörer seid, Zuhörer und Zuhörerinnen, erzählt doch gerne mal, ob ihr auch gerne Lego baut. Ich muss sagen, ich habe das vor ein paar Jahren wieder für mich entdeckt. Es macht mir total Spaß und ich würde mir gerne irgendwie zu jedem Geburtstag oder Weihnachten Lego wünschen. Natürlich auch Harry Potter Lego, das macht besonders viel Spaß. Aber, also erstens ist es auch teilweise absurd teuer. Auf der anderen Seite, ich habe schon eine recht große Wohnung, aber wo stellt man das alles hin? Ich möchte unbedingt Schloss Hogwarts haben, aber ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinstellen soll. Also müsste ich mir eine extra Vitrine wahrscheinlich anschaffen. Also wenn ich hier mal so zur Seite rüber gucke, ich habe eine Vitrine in meinem Bücherregal und ich habe da das Gleis 9 3 Viertel, ich habe den Ligusterweg, ich habe den fahrenden Ritter, ich habe den Raum der Wünsche und Hogsmeade. Genau, Dobby habe ich noch. Ja, das sind so die Elemente, aber das ist jetzt auch langsam voll. Also, wenn ich neues Lego bekomme, müsste ich gucken, wie ich da weiter vorgehe. Aber, also ich finde, es macht unheimlich viel Spaß. Und das heißt, wenn ihr Lego kaufen wollt und wirklich eine große, breite Auswahl haben wollt am Leicester Square, einer der größten Lego-Stores weltweit. Es gibt auch eine Spielzeugabteilung im Harrods, auch das ein sehr berühmtes Kaufhaus, mit eigener Harry Potter Rubrik und auch einem Harry Potter Lego Anteil. So, und dann, was man noch immer findet, wenn man nach Harry Potter Shops in London sucht, ihr merkt, die Liste ist wirklich schier unendlich. Es gibt das House of Spells. House of Spells ist ein Fanshop, in dem nicht nur Harry Potter Fans auf ihre Kosten kommen, sondern generell Fantasy Nerds. Also da werden auch noch ein paar andere Rubriken bedient. Und das House of Spells war bis zum 30.09. in London und war wirklich ein toller Anlaufpunkt. Da war ich auch einkaufen. Aber die Location dort wurde jetzt dauerhaft geschlossen und es soll wohl eine neue Location geben. Ich weiß nicht, ob innerhalb Londons, das ist auf jeden Fall noch nicht bekannt gegeben. Standorte finden wir zurzeit also nur in Liverpool und Stratford. Das heißt, das ist für uns jetzt gerade nicht so relevant, wenn wir uns in London aufhalten. Aber wirklich toller Shop, falls ihr in Liverpool oder Stratford seid, schaut da rein, House of Spells, auf jeden Fall einen Besuch wert. So, und jetzt, last but not least, natürlich die Shops auf der Harry Potter Studio Tour. Wenn ihr für Harry Potter Fans einkaufen wollt, dann könnt ihr das ganz großartig in den Shops der Harry Potter Studio Tour. Also es ist tatsächlich auch ein bisschen aufgeteilt. Es gibt einen ersten Shop, ich glaube, nach dem Verbotenen Wald, auf jeden Fall direkt vor dem Gleis 9 3/4. Es ist ein bisschen ulkig, weil da finden wir quasi so ein bisschen auf fast der Hälfte der Tour einen ersten kleinen Shop. Dann gehen wir auf das Gleis 9 3/4 und da gibt es gleich den nächsten Shop, weil auch auf diesem Gleis 9 3/4 auf der Studiotour gibt es einen extra 9 3/4 Plattform-Shop. Auch da wieder mit dem speziellen Merch zum Thema Hogwarts Express. Wenn wir dann weitergehen, nur einige Meter weiter, kommen wir dann zum Backlot Cafe. Das hat jetzt nichts, also das kann man nicht mitbringen für Potterheads, aber man kann da als Potterhead ganz toll Speisen einkaufen. Da gibt es alles mit Butterbier. Eiscreme, es gibt Burger, es gibt Pommes und so weiter und alles ein bisschen an das Harry Potter Thema angelehnt. Und ganz am Ende der Harry Potter Studio Tour finden wir natürlich einen riesigen Fanshop. Ausmaße, Wahnsinn. Und es gibt da die schönsten Dinge. Und die Schlange ist unendlich lang, wenn man sich an der Kasse anstellt. Und da kann man sich vorstellen, was diese Leute dort für einen Umsatz machen. Es ist aber großartig. Es ist wunderschön. Und ich muss sagen, auch ich habe da in Anführungsstrichen zugeschlagen, weil mein Opi, der schenkt gerne uns was, aber er schenkt uns dann doch meist gerne Geld, weil er sagt, ach, er weiß nicht was und wie er das besorgen soll. Und naja, auf jeden Fall habe ich in dem Wert, in dem er uns gerne was schenkt, mir was Kleines ausgesucht, werde ihm das geben und dann darf er mir das schenken. Natürlich weiß ich jetzt schon, was das ist, aber ich werde mich trotzdem nicht weniger darüber freuen. Und zwar habe ich mir eine Hedwig ausgesucht, die man sich auf die Schulter setzen kann mit so einem Magnetpad. Und tatsächlich kann die auch fiepen, den Kopf bewegen und mit den Flügeln wackeln. Das wird ein Weihnachten, ich sage euch das, Leute, da werde ich nochmal richtig zum Kind. Also ich habe lange kein Spielzeug mehr zu Weihnachten bekommen, wenn wir jetzt Lego nicht mitzählen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mich ganz doll darauf freue, die auszuprobieren. Ich hoffe, es funktioniert alles ganz gut. Also die habe ich dort auf der Studiotour gekauft und ich werde euch auf jeden Fall ein Video zeigen, wenn ich sie dann offiziell auspacken darf. Genau, also da wird man auch fündig, wenn man für Harry Potter Fans Weihnachtsgeschenke einkaufen will. So, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet. Meine Stimme wird schon fast ein bisschen schwach und ich möchte damit jetzt auch abschließen. Wie gesagt, wir hören uns erst in 4 Wochen wieder. Ich werde jetzt die Vorweihnachtszeit mit allem Drum und Dran genießen und in 4 Wochen bekommt ihr dann aber nochmal eine Folge zum Thema Harry Potter Studios in Leavesden. Ich habe es ja schon gesagt, An- und Abreise, die Filmsets, den Aufenthalt dort und so weiter. Ich werde auch ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen den verschiedenen Thematiken. Ich war ja schon zu dem Dark Arts Special da und war jetzt zu Hogwarts in the Snow. Und das ist wirklich total cool, das auch so ein bisschen zu sehen, was sie sich da für neue Dinge einfallen lassen. Davon werde ich euch erzählen. Und ja, bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben, indem ihr einfach in die alten Podcast-Folgen reinhört, indem ihr auf Instagram vorbeischaut, euch die Bilder anschaut. Ihr wisst, da ist immer begleitendes Bildmaterial. Auf Gleis-94-Drittel-Podcast findet ihr natürlich auch die Fotos, die zur heutigen Folge passen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und kommentiert auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Ihr dürft mir gerne Nachrichten schreiben auf Instagram, falls ihr Input habt. Falls ihr euch was wünscht, meldet euch gerne bei mir und empfehlt den Podcast sehr, sehr gerne euren Freunden, den Potterheads, die das dann vielleicht auch interessiert. Ich schicke euch ganz, ganz wunderbare liebe Grüße zum ersten Advent, der jetzt für euch dann schon einen Tag zurückliegt. Ich hoffe, ihr habt ihn ganz besinnlich und gemütlich in Familie verbracht und freue mich, wenn wir uns dann in 4 Wochen wiederhören. Und bis dahin wünsche ich euch eine zauberhafte Adventszeit mit ganz viel Liebe, ganz viel Wärme, vielen funkelnden Lichtern und natürlich auch ein ganz, ganz wunderbares Weihnachtsfest. Falls ihr in der Zeit verreist, wünsche ich euch natürlich auch eine gute Reise. Aber ich bin der Typ, über Weihnachten kann man nicht verreisen. Also macht's euch gemütlich zu Hause oder auf einem fremden Sofa irgendwo am anderen Ende der Welt. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Und bis dahin bleibt auf jeden Fall auch gesund.